Dann kommt Manjushri, der Bodhisattva der Weisheit, aber auch der Bodhisattva der Künste und der Kultur. Was Kultur und Kunst angeht, wissen die meisten von euch sicherlich schon, dass Bhante sehr viel Bezug dazu hat. Ich weiß nicht, ob die meisten aber von euch wissen, dass Bhante als Kind sehr maltalentiert galt. Sogar so weit, dass erwogen wurde, ihn zur Kunsthochschule zu schicken. Seine ersten kreativen Versuche innerhalb der Kunst überhaupt, sich künstlerisch auszudrücken, war das Malen. Und seit dem 11. oder 12. Lebensjahr schreibt er auch Gedichte, hat also viele 100 Gedichte geschrieben. Und ich weiß, dass er sich sehr freut, dass anlässlich seines Geburtstages im September, glaube ich, ist es, Ende August, wird ein Buch herausgegeben der gesammelten Werke, seiner gesammelten Gedichte. Ja? Alle seine Gedichte werden herausgegeben. Und da freut er sich auch sehr, dass es noch passiert, während er lebt. Eine Verbindung zu Manjushri ist auch sehr stark. In Indien wurde er mal gefragt, ein Ordensmitglied hat angeblich zu ihm gesagt, gib mir die Visualisationspraktik, die Verbindung mit einem Bodhisattva, die dich zu dem gemacht hat, was du bist. Na gut, jetzt wisst ihr natürlich auch schon, was er ihm gegeben hat. Das war Manjushri. Während des Schreibens des Buches The Three Jewels, die drei Kleinode, die wir hier auch unten verkaufen, erhält dich uns. Ich hätte das etwas geschickter einfließen lassen sollen. Während des Schreibens dieses Buches, dieses sehr komprimierten Buches, hat er oft bei schwierigen Passagen aufgehört zu schreiben, weil er nicht weiterkam oder es nicht so recht floss. Ja? Und ist er also in den Schreinraum gegangen und hat eine Meditation gemacht und das Manjushri-Mantra rezitiert. Und er schrieb also über diese Erfahrung nachher, dass er kam aus dem Schreinraum raus, nach dem Rezitieren, und er konnte die Sachen runterschreiben. Ja? Die waren also klar geworden. Bhantes geistiges Fassungsvermögen ist immens. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen. Bhante liest auch schon seitdem er lesen kann, sehr viel. Man liest auch heute noch mehrere hundert Bücher pro Jahr. Er liest oft 5 bis 6 Bücher pro Woche. Also diese Zahlen habe ich also schon ein bisschen 4 oder 5 Mal gehört, mehrmals von ihm persönlich. Die stimmen. Also die sind also durchaus wörtlich zu nehmen. Das ist keine Schätzung. Ja, 5 bis 6 Bücher pro Woche. Und das Erstaunliche daran ist, er liest sie wohl auch sehr, sehr sorgfältig. Subhuti in seinem neuen Buch über Bhante betont, dass Bhante nicht nur sorgfältig liest, sondern sogar Ausschnitte kopiert. Ja? Man sich Notizen macht und sich oft, sowohl in Literatur als auch Sachbüchern, an die kleinsten Details noch nach Jahren erinnert. Und das stimmt auch. Ich habe also auch schon Sachen mit ihm diskutiert, Literatur, wo er sagt, ja, das habe ich auch vor 10 Jahren gelesen und der und der und der und der. Und er wusste es dann so oft besser wie ich und ich hatte das Buch gerade zugemacht. Und ich nenne es einfach nochmal, er hat 120 Seminare über Bücher und Texte gegeben. Also Studienseminare, wo er Aspekte dieses Textes, dieser Bücher einfach klarer macht für uns, sodass wir das besser den Zugang finden. Der letzte Punkt, den ich habe unter Manjushri, ist die Tatsache, dass sich Bhantes Weisheit oder Einsicht für uns oft erster Linie als Klarheit manifestiert. Ja? Wir können nicht oft oder vielleicht sogar noch nie auf dieses Level von Einsicht und Weisheit uns einstimmen. Aber Klarheit ist eines der offensichtlichen Kennzeichen von Bhante, das ist sicherlich recht offensichtlich. Und Bhante geht zurück an die Wurzeln, ne? Lädt das ursprünglich Wesentliche, das eigentlich Wesentliche, was einer der Gründe ist, warum wir als FEBO eine weltweite Bewegung sind, mit so unterschiedlichen Kulturen wie Europa, Amerika und Indien. Also die Unterschiede könnten eigentlich nicht größer sein. Und der gleiche Dharma wird gelernt, der gleiche gelehrt, der gleiche Lehrer, die gleichen Zufluchten, die gleichen Vorsätze, das gleiche Verständnis des Dharma, obwohl es natürlich anders praktiziert wird, klar. Ich denke mir, wir wachsen mit dieser Klarheit auf, ne? Wenn wir nicht viel andere Sachen, nicht viel andere Aspekte der buddhistischen Welt kennen. Und ich möchte einfach mal sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass wir das zu oft für selbstverständlich hinnehmen. Ne? Um nicht zu sagen, fast immer. Ja? Also wir wachsen auf damit und für andere Buddhisten, wenn sie hören, was wir für selbstverständlich hinnehmen und offensichtlich als klar empfinden, es ist für sie sehr, sehr radikal. Ja? Eine große Herausforderung oft. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich denke mir, wir haben noch so viel zu geben in der buddhistischen Welt. Wir haben unheimlich viel der ganzen Welt zu geben, aber auch besonders in der buddhistischen Welt. Da haben wir noch so viel zu geben. Ja? Ich habe also jetzt vor kurzem Kontakt gehabt mit Buddhisten in Berlin und das sind sehr, sehr beeindruckende Menschen. Aber was die einige der Missverständnisse, die herrschen in buddhistischen Kreisen, ist also sehr interessant. Zum Beispiel eine ungenannte Person kam auf mich zu und sagte zu mir, ja, ich habe gehört, in der FEBO, ihr praktiziert so langsam. Und also ich musste erstmal ein bisschen so, ich wusste gar nicht, was er meint und habe dann halt nachgefragt und er sagte, ja, bis ihr mal die Zufluchtnahme bekommt, das dauert ja Jahre, ja, bis man ordiniert wird. Ja, das dauert ja Jahre. Ja, bei uns am ersten Abend. Das sind dann so die Unterschiede, ne, in der Herangehensweise. Und ja. Mein allerletzter kleiner Punkt. Mein eigenes Erleben von Bhante auf diesem Gebiet ist auch, dass ich oft mir entweder Fragen ausdenke, bevor ich ihn treffe, oder dass einfach auch Fragen da sind. Ja? Mein geistiges Leben. Aber wenn ich mit ihm Zeit verbringe, ist es oft so, dass die Fragen einfach irrelevant geworden sind, unwichtig geworden. Ja? Ich denke, das hat auch was mit seiner Präsenz zu tun, mit seiner Art zu leben. Ja? Dass er auf einer anderen Ebene lebt und dass mich das beeinflusst und einfach Fragen unwichtig geworden sind.